Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 27. Dezember 2021. Ich hoffe und bin sicher, Sie hatten wunderschöne, besinnliche Feiertage, Weihnachtstage und Sie sind jetzt bereit und ausgeruht, um mit uns auf eine ganz spezielle Reise einzusteigen, mitzufliegen, gewissermaßen nach dem Motto unseres neuen Digital-Auftritts. Und zwar werden wir in dieser Woche Ihnen etwas ganz Spezielles präsentieren bei Weltwoche Daily, nämlich eine Reise, eine Expedition ins Zentrum des mythischen Zauberbergs, in die Schweizer Berge, nach Davos, Landwassertal. Der Mythos dieser Stadt, dann natürlich die Geschichte von Davos. Davos, die größte Stadt in den Alpen und ein Phänomen sui generis seiner ganz eigenen Art und selbstverständlich auch Schauplatz berühmtester welthistorischer Ereignisse, vor allem auch in der Kultur, in der Literatur. Ich habe schon angesprochen, Zauberberg, der berühmte Roman von Thomas Mann, inspiriert hier durch die damalige Höhen Klinik Landschaft. Und wir stehen jetzt im Zentrum des alten Davos hier vor der Kirche der protestantischen, der reformierten Kirche, ein Bauwerk. Und hier gleich zu meiner Rechten ist das Rathaus, ich glaube mit Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert. Und neben mir habe ich einen Experten, Bekannten und auch Freund. Und ich freue mich sehr, ihn vorstellen zu dürfen. Es ist Professor Christoph Mörgeli, seines Zeichens Medizinhistoriker und langjähriger Politiker, war Nationalrat für die SVP, auch Programmchef dieser Partei an der Universität Zürich als Medizinhistoriker bekannt und seit einigen Jahren als Redaktor und Autor auch für die Weltwoche tätig und aufgefallen. Und was wir hinzufügen müssen, neben der medizinhistorischen Expertise von Professor Mörgeli, ist er auch ein großer Kenner und Liebhaber der Literatur von Thomas Mann. So, genug der langen Vorrede. Ich begrüße herzlich Christoph Mörgeli hier bei uns, Weltwoche Daily. Hallo Christoph, wie sind die Außentemperaturen hier?
Guten Morgen, grüezi miteinander. Es ist nicht ganz warm, aber auch nicht extrem kalt. Das ist durchaus zum Aushalten. Ich bin ja kein eigentlicher Davoser, aber jeder Schweizer Historiker muss sich für Davos interessieren.
Wir sind Zürcher, das heißt nobody is perfect, aber wir werden hier, ich glaube, doch sehr freundlich geduldet in den Davoser Bergen. Gibt ja sehr viele Zürcher hier oben. Nun also, sprechen wir kurz, Christoph, über dieses imposante Bauwerk, über diese reformierte Kirche hier. Kannst du uns kurz erläutern, was ist die Bedeutung dieser Kirche für Davos, für die Schweiz, für die Reformation?
Ja, die Kirche hat natürlich mittelalterliche Wurzeln, war selbstverständlich katholisch, bis dann bereits in den 1520er Jahren die Reformation hier im Hochtal Einzug hielt und diese Kirche St. Johann wurde dann ein Mittelpunkt des protestantischen Glaubens im Kanton Graubünden.
Und was hat das eigentlich mit der ganzen Geschichte des Kantons Graubünden zu tun? Der Kanton Graubünden ist ja so etwas wie eine Schweiz im Kleinen. Die Bünde, die verschiedenen Talschaften, die da auf engem Raum in größter Vielfalt miteinander zusammengelebt, aber auch gerungen haben. Kannst du vielleicht noch etwas sagen über die Bedeutung dieses Orts Davos für Graubünden, danach vielleicht mit Ausstrahlung in die Eidgenossenschaft?
Ja, Davos ist das Zentrum des Zehngerichte-Bundes. Es gab auch einen Bund mit Mittelpunkt in Chur, einen anderen mit Mittelpunkt in Ilanz. Das waren die drei Bünde, die dann eben zu Graubünden geführt haben, ein relativ spät gegründeter Kanton in der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Hier aber eine Walsersiedlung bereits im 13. Jahrhundert.
Wer waren die Walser?
Die Walser sind ein Volk, das man vermutet ursprünglich aus dem Wallis kam und sich dann hier niedersiedelte. Man hat noch im Idiom gewisse Parallelen. Es ist etwas anders als die übrigen Bündner, zum Beispiel als die Engadiner, als die Rätoromanen sowieso. Davos wurde sehr früh deutschsprachig und die Herren von Vaz haben dann hier die Walser angesiedelt im 13. Jahrhundert. Später haben auch andere Adlige dann dieses Hochtal besessen, aber die Selbstverwaltung war relativ groß. Man hatte die niedere Gerichtsbarkeit und man tagte hier im Rathaus. Und schließlich konnte sich dann sogar dieser Bund freikaufen von Habsburg Österreich im 17. Jahrhundert und hatte dann noch mehr Freiheiten.
Und gleich neben uns ist ja das beeindruckende Davoser Rathaus. Du hast mir erzählt, auf dem Weg hierhin, dieses Rathaus hat auch sehr alte Wurzeln, wurde dann aber quasi neu gebaut in den 20er Jahren. Man hat den alten Substanzkern gleichsam eingepackt in eine neue Architektur. Vielleicht können wir ein paar Schritte uns hier nach vorne bewegen und dieses Rathaus hier anschauen. Da wird natürlich schon gearbeitet. Hier sehen Sie die Bündner, das sind geschaffige Leute. Um uns herum sind da Lastwagen. Ich sehe hier einen Musiker, der etwas auspackt. Unglaublich, diese Betriebsamkeit. Großartig.
Ja, das ist in der Tat so. Und dieses Rathaus wird heute als Verwaltungs- und Regierungszentrum, soweit hier autonom regiert werden kann. Und das ist doch immerhin in der Gemeindeautonomie von uns und auch eben in diesem Kreis relativ weitgehend. Hier wird tatsächlich gearbeitet, erfreulicherweise.
Und eben dieses Rathaus hier, kann man da noch etwas sagen? Was sind die bedeutendsten Wegmarken oder vielleicht die bedeutendste Wegmarke dieses Rathauses? Was ist dir da aufgefallen?
Man nimmt an und hat gute Gründe, dass Hans Ardüser hier ganz wesentlich mitgebaut hat. Das ist der Vater des bedeutenden Bündnermalers im 16. Jahrhundert. Und einige Räume sind hier wirklich eingemauert, sind im Originalzustand zu besichtigen. Das ist sehr interessant und werden auch zu Regierungs- und politischen Funktionen genutzt vom Landrat und eben vom kleinen Landrat und dann auch von der Exekutive, von der Regierung hier.
Wir gehen wieder zurück da zu unserem ursprünglichen Standort und möchten uns etwas mit der Frage beschäftigen, vielleicht jetzt in großen Zügen. Dieses Davos, was würdest du sagen, zeichnet Davos aus? Was macht Davos aus, wenn man das auch etwas mentalitätsgeschichtlich einordnen möchte in der Schweiz? Wofür steht Davos, die Davoser? Was ist das für ein Völklein hier? Wie kann man das charakterisieren?
Ja, Davos war lange ein abgelegenes Bergtal, von den Saumwegen eigentlich umgangen, relativ arm, natürlich ein bisschen Landwirtschaft, Käseexport und Milch- und Viehwirtschaft, bis dann eben die Tuberkulose eigentlich diesem Ort zum weltweiten Aufstieg verhalf. Es war eine Krankheit, die dazu führte, dass wir hier eine fast Großstadt, hätte ich gesagt, nein, eine kleine Stadt in den Alpen haben, die natürlich floriert und die heute sehr vielen Leuten Verdienstmöglichkeiten bietet.
Das ist ja hochinteressant. 1853 ist hier, glaube ich, ein Schlüsseldatum, als die Geburtsstunde schlug von Davos als Ort, wo Tuberkulose-Patienten sich Hoffnung und Heilung versprachen. Ein Königsberger Buchhändler namens Hugo Richter. Und ich, da schlägt natürlich mein Herz etwas höher, denn meine Großmutter kommt aus Königsberg, meine Mutter ist in Königsberg geboren. Also ein Königsberger Buchhändler stand hier am Ursprung dieser Klinikindustrie, dieses Zauberbergs, wenn man so will. Nun habe ich gelesen, es hat nie einen wissenschaftlichen Beweis dafür gegeben, dass hier tatsächlich diese Davoser Höhenluft Tuberkulose-Patienten heilen konnte. Trotzdem wurde das zu einer gigantischen Industrie. Sag mal kurz noch etwas über diese Klinikindustrie. Wir werden das Thema natürlich Höhenkurort in unserer nächsten Folge noch etwas vertiefen, aber vielleicht hier noch ganz kurz. Wann war hier die hohe Zeit dieser Tuberkulose-Industrie, wenn man das einmal so formulieren möchte?
Ja, schon ein einheimischer Arzt, Dr. Lucius Rüedi, hat die Heilkraft dieser Luft entdeckt und beschrieben. Und dann kam Alexander Spengler, tatsächlich ein deutscher 48er, Liberaler, ein Flüchtling, hat 1853 hier gewirkt und gemerkt, doch, das könnte etwas sein gegen die Tuberkulose. Die Königsberger waren dann in den 1860er Jahren hier, auch ein Dr. Unger, und das sprach sich herum, dass man hier sowohl im Winter wie im Sommer von der Tuberkulose genesen kann oder jedenfalls verbessert nach Hause wieder reist. Wie gesagt, heute ist man etwas skeptisch. Es war aber immerhin natürlich ein Wirtschaftszweig erfunden, der sehr, sehr großen Aufschwung nahm dann in den hauptsächlich 50 Jahren zwischen 1870 und 1920.
Ja. Das Interessante ist ja, dass es hier eine unglaubliche internationale Kolonie gab. Es gab Konsulate, ich glaube von 5 bedeutenden Staaten haben hier konsularische Niederlassungen errichtet. Zu einem bestimmten Zeitpunkt in den 10er oder 20er Jahren waren 11% der hier lebenden Menschen, zum Beispiel Russen, das ist ja interessant, die dann später hinter dem Eisernen Vorhang verschwanden. Wann war die ganz hohe Zeit hier und was kann man darüber vielleicht noch sagen? Auch eine sehr starke deutsche Kolonie in Davos.
Ja, die ganz große Zeit war, ich würde sagen, so ab dem Deutsch-Französischen Krieg in den 1870er Jahren, da kamen dann auch die großen Luxuskliniken. Zuerst waren es vermögende Leute, viele Adlige, viele Künstler, Schriftsteller, Maler, die Namen sind bekannt, die hier Heilung suchten. Und es kam dann wirklich zu einem industriellen Boom, fast könnte man sagen, dieses Kurhausbaus, umso mehr als später auch Volkssanatorien dazu kamen. Für die Bedürftigen wurde ebenfalls gesorgt hier in Davos und es kam dann zu einer Kunstszene, wie ich sie genannt habe. Man wollte sich zerstreuen. Man hat hier auch dann mit dem Sport begonnen. So ab 1900 spielt der Sport eine zunehmende Bedeutung neben dem Kurbetrieb. Also es war ganz schön was los, vor allem in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg.
Und das Beeindruckende, meine Damen und Herren, ist, das sind natürlich jetzt angelesene Erkenntnisse von mir, nicht sehr fundiert, aber beeindruckend für mich. Arthur Conan Doyle, der Autor des Sherlock Holmes, war hier ein begeisterter Wintersportler, hat sogar ein Essay über den Wintersport dort Davos geschrieben, das hat das massiv befeuert. Und wir hatten einen Robert Louis Stevenson, die Schatzinsel, der hier sozusagen in der Nähe der Schatzalp seine eigene Alpenschatzinsel entdeckte. Wichtige britische Einflüsse auch in Davos, bis heute und bis nach Klosters natürlich, das merkt man, das britische Königshaus ist hier, wenn man so will, auch ein bisschen heimisch geworden. Was kann man über die Briten sagen?
Ja, die Briten haben natürlich die Schweiz überhaupt erst richtig entdeckt als Tourismusland, muss man wirklich sagen. Ohne die Briten gäbe es wahrscheinlich den heutigen Tourismusstandort Schweiz nicht und auch nicht Graubünden, nicht das Wallis, nicht das Berner Oberland. Also die haben eine ganz große Rolle gespielt. Dazu natürlich auch die deutsche Kolonie. Die Deutschen waren sehr, sehr stark vertreten hier und das führte dann in den 30er Jahren zu etlichen Schwierigkeiten hier am Platz Davos.
Ja, es fand ja ein aufsehenerregender Mord statt. Der Vertreter der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, NSDAP, der Nazi-Partei, ein Wilhelm Gustloff, lebte in Davos als Angestellter der Forschungsabteilung Lawinenforschung, Bergforschung, war hier, wurde dann von einem, ich glaube, Studenten, Frankfurter, umgebracht, erschossen. Das hat eine riesige Resonanz natürlich ausgelöst. Was kann man hier über diese Zeit sagen, auch über diesen Fall Gustloff?
Ja, das war im Februar 1936. Dieser Wilhelm Gustloff war ein kleiner, eher unauffälliger Beamter am physikalisch-meteorologischen Anstaltswesen, das hier betrieben wurde. Und er war aber tatsächlich beauftragt, die Landesgruppe Schweiz der NSDAP aufzubauen. Er tat das eigentlich recht geschickt, in Anführungszeichen muss man sagen, hat sich immer mit den Behörden rückversichert, dass er da nichts tue, was gegen die schweizerischen Gesetze verstoße. Trotzdem hat man versucht, Uniformen zu tragen, was verboten war. Die Versammlungen waren aber natürlich nicht verboten und der Druck auf die Deutschen, hier mitzumachen, wurde immer größer, je mehr natürlich in Deutschland auch die Nazi-Partei an Boden gewann.
Und dann eben diese Ermordung, was kann man dazu sagen?
Diese Ermordung hat Davos in die Weltpresse gerückt. David Frankfurter, ein aus dem europäischen Osten stammender jüdischer Student aus einer Oberschichtenfamilie, hat aber Deutschland verlassen müssen, hat dann in Bern Medizin studiert und hat sich vorgenommen, anstelle von Hitler diesen Gustloff zu erschießen. Er hat gesagt, er verpeste die Luft, was natürlich richtig war. Aber die Schweizer Behörden mussten ihn natürlich dennoch aburteilen. Ein Mord ist halt ein Mord, egal was für Motive dahinter stehen. Der Prozess verlief einigermaßen fair, wobei man auch sagen muss, dass die deutsche Verteidigung da sämtliche antisemitischen Klischees bedienen konnte. Die Strafe betrug 18 Jahre Gefängnis. Frankfurter wurde dann aber 1945, kurz nach dem Krieg, entlassen, aber dennoch aus der Schweiz abgeschoben und hat noch bis 1982 in Israel gelebt.
Und das war das Ende der Nazi-Partei in Davos auch, diese Ermordung von Gustloff.
Das war dann jedenfalls der Beginn einer strikteren Beobachtung durch die Behörden. Die Davoser haben ausdrücklich gewünscht, dass der neue Landesgruppenchef nicht mehr aus diesem Ort kommt, haben auch entsprechend interveniert. Schlimm war aber natürlich auch einige Einheimische, so ungefähr 3 Akademiker, relativ erfolglos beruflich, die dann Stammtischpolitik gemacht haben und die im Antisemitismus und in Anfeindungen fast noch weiter gingen als dieser Gustloff, muss man sagen. Also die Schweizer waren da auch nicht ganz unbefleckt.
Wir bewegen uns schon langsam in die Schlussrunde dieser ersten Sendung unserer Spezialreihe zum Mythos Davos, Mythos Zauberberg hier zwischen den Weihnachtstagen und dem Neujahr. Davos hat sich, das hat mich überrascht, bereits in den 1920er Jahren sind diese Klinikbetreiber zusammengesessen, die Winterkurort-Magnaten, und haben eigentlich einen Relaunch von Davos beschlossen. Schon 1920 haben gesagt, wir können nicht in Zukunft auf diesem Klinikwesen aufbauen. Wir müssen als Wintersportort Furore machen. Lange noch, bevor eigentlich diese Medikamente entdeckt wurden, die dann die Tuberkulose heilen konnten. Ein visionärer Entscheid, kann man sagen, in den 20er Jahren. Oder notgedrungen. Wie ist der Übergang von Davos vom Kurort zum Wintersportort zu interpretieren historisch?
Das war sicher auch notgedrungen. Durch den Ersten Weltkrieg blieben einfach die Patienten weg und das hat das Heilklinikwesen in eine Krise gestürzt und man musste neue Wege finden. Man konnte noch nicht wissen, dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg das Streptomycin als relativ zuverlässiges Heilmittel der Tuberkulose in den Gebrauch kommt und damit natürlich das Heilstättenwesen vorbei war. Das konnte man so nicht mehr weiterführen und es haben dann einzelne Hotelbetreiber ausdrücklich gewünscht, dass keine Patienten mehr kommen, dass man eben die gesunde Kundschaft viel mehr anlocken soll zum Schneesport.
Also das war dann sozusagen der Sprung von Davos in die Gegenwart, in die Moderne. Darüber werden wir dann noch zu sprechen haben. Was jetzt auf Sie zukommt, meine Damen und Herren, da können Sie sich wirklich freuen. Also wir freuen uns auch schon. Das wird ganz faszinierend. Wir werden natürlich noch uns etwas eingehender beschäftigen, medizinhistorisch, mit der Tuberkulose, mit diesen Krankheiten. Da haben wir natürlich den Experten hier bei uns. Und dann in unserer übernächsten Sendung Thomas Mann, das große Thema, der deutsche Literatur-Nobelpreisträger, der Jahrhundert-Schriftsteller, vielleicht der Jahrtausend-Schriftsteller, der deutsche Schriftsteller schlechthin, der ja intensive Verbindungen auch zur Schweiz hatte, werden wir da ausgiebig würdigen und dann selbstverständlich über seinen großen Roman Zauberberg sprechen. Marcel Reich-Ranicki, der bedeutende Literaturkritiker, verstorben leider, hat ja den Zauberberg zusammen mit Goethes Wahlverwandtschaften zum bedeutendsten Roman deutscher Sprache erklärt. Und er ist also auch absolut beeindruckend. Wir werden über dieses Buch sprechen und in unserem letzten Teil, dann kurz vor Neujahr, widmen wir uns dem Thema Davos heute. Was für Parallelen kann man ziehen zu der fiebrigen Welt des Zauberbergs von Thomas Mann und zur heutigen Gegenwart? Und dann werden wir uns auch ins Epizentrum des politischen Davos bewegen, des heutigen, nämlich zum World Economic Forum und dort natürlich auch über den Great Reset sprechen und über andere Themen, die von Davos aus die Welt beschäftigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich und dir, lieber Christoph, danke ich hier bei Sibirischer Kälte Kälte für diese Ausführungen. Wir verabschieden uns fürs Erste, aber wir freuen uns, seien Sie morgen auch wieder dabei, wenn wir über Bravos, den Mythos Sauberberg, Thomas Mann und all die faszinierenden Themen sprechen, die hier eine Rolle gespielt haben und immer noch spielen. Besten Dank. Wiedersehen.